Manchmal stellst du fest,
hey, du hast da ein Problem. Aber erst mit der Zeit merkst du dann, dass du gar nicht der Einzige bist, der dieses Problem hat, sondern dass es Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Menschen gibt, die mehr oder weniger dasselbe Problem haben. Das macht das Problem nicht unbedingt leichter zu lösen, aber das Ausmaß wird sichtbarer und macht auch die Folgen deutlicher. Um ein solches Problem geht es heute, und zwar, weil ich das Problem ehrlich gesagt tatsächlich habe. Und das hat mit Büchern zu tun. Aber das erklärt Harald Schmidt viel genauer und knackiger und auf den Punkt. Und ich muss sagen, dass mir seine Late-Night-Auftritte tatsächlich fehlen.
Herzlich willkommen in der wichtigsten Literatursendung, meine Damen und Herren, des ZDF. Bücher weggeschmissen, leicht gemacht. Sie müssen natürlich erstmal Bücher haben, um sie wegzumeißen. Das ist schon klar. Ja? Aber das meiste, auch beim Umzug sind Bücher nur lästig. Du musst ja immer in den Kartons anfangen, machst du die Bücher ganz voll, dann kann es kein Mensch tragen und so weiter. Es ist alles verstaubt und so. 50 Bücher. Mehr brauchst du. Wir könnten mal eine Liste zusammenstellen. 50 Bücher ist auch zu viel. 30 Bücher. 20 Bücher. 20 Bücher. 20 Bücher.
Tja, was liest man am Ende noch? Boomer sind ja per Definition Menschen, die dem Tode nahestehen, die sich sichtbar dem Ende nähern, aber jetzt noch Rente kassieren. Und mal im Ernst, sind Bücher dann ein ernsthaftes Problem?
Skobel. Über das Bücher-Boomer-Problem.
Okay, ich werde umziehen. Und ehrlich gesagt sind Bücher deshalb tatsächlich ein Problem. Noch sind sie kein Problem, denn sie verhalten sich ja relativ still und wenn man sie nicht beobachtet, bewegen sie sich auch nicht. Aber sie werden sich bewegen müssen, zu Hunderten. Bücher an sich sind ja verdammt träge und nehmen Platz weg. Kurzum, das Problem, das ich meine, passt exakt zwischen zwei Deckel, besteht überwiegend aus Papier, aber hat, das muss man anerkennen, oft ja eine lange Geschichte. Und manchmal sind Bücher ja auch extrem unterhaltsam. Gute Romane zum Beispiel sind wie Filme, nur eben getippt und dadurch noch weiter im Inneren wirksam. Aber mit der Schrift fängt der Ärger ja an, auch philosophisch. In seinem 7. Brief brüstet sich Plato geradezu damit, dass er überhaupt nichts geschrieben hat, dass nichts aufgeschrieben wurde. Man sollte gar nicht alles schriftlich festhalten, sagt er. Das Denken müsse sich weiter bewegen, so wie die Welt auch. Beginnt gar nicht erst mit der Schrift. Denn mit der Schrift beginnt der Niedergang der mündlichen Überlieferung und Kultur, der Niedergang des Gedächtnisses, das man glaubt, nach und nach ablegen zu können, weil man sich ja auf dieses Nachlesen, auf Bücher verlässt. Hätte es ohne Schrift und Buchdruck, ohne die Möglichkeit, Pamphlete flächendeckend über die Welt zu verteilen, einen 30-jährigen Religionskrieg gegeben und damit Millionen von Toten? Bücher können gefährlich werden. Und deshalb haben die Nazis Bücher gesammelt und Bücher verbrannt. Institutionen wie der PEN wissen ebenso wie all die Schriftstellerinnen und Journalistinnen, die gegen autoritäre Regime kämpfen, dass für ein Unrechtsregime nichts so gefährlich ist wie das wahre, kluge, Menschen und Situationen treffende und das Unrecht sowohl beschreibende wie kritisierende Wort. Bücher vernichten am ehesten genau diejenigen, die sich davor fürchten. Das scheint sich inzwischen ein bisschen geändert zu haben, weil Bücher als eine weitere Form des Druckgeschäfts angesehen werden, also was Ökonomisches. Und ein öffentlich-rechtlicher Literaturkritiker wie Dennis Scheck haut entsprechend ungehindert seit 13 Jahren Bücher in die Tonne, die ihm aus unterschiedlichen Gründen und zuweilen auch aus reiner Laune einfach nicht gefallen. Während er sie in die Tonne haut, tritt er auch noch gelegentlich verbal nach, zuweilen auch in Bereiche unterhalb der Gürtellinie. Das erweckt den Eindruck, dass Büchervernichtung die Haupttugend und Aufgabe eines guten und klugen Literaturkritikers sei. Doch während Dennis Scheck ein professionell bezahlter Bücherwegschmeißer ist, müssen derzeit Tausende, eher 10, ja sogar Hunderttausende von Menschen Bücher wegschmeißen, die sie gerne behalten würden. Harald Schmidt kann das gut erklären.
Früher habe ich auch alles aufgehoben, die ganzen Reklamhefte aus der Schule und so weiter, alles Quatsch. Man guckt nie mehr rein. Und jetzt habe ich angefangen, während der letzten 6 Umzüge, ja, habe ich angefangen, Bücher wegzuwerfen.
Also, es sind die Umzüge, die Boomer zwingen, Bücher wegzuschmeißen. Warum? Naja, so ein Boomer wohnt alleine in so einer 350 Quadratmeter Villa am Meer. Und dann schmerzen die Knie beim Gang durch das riesige Wohnzimmer, in dem auch noch ein Billardtisch steht. Und dann die Treppen hoch. Die Luft ist auch am Meer noch zu feucht. Stichwort Rheuma. In der Nähe stirbt ein Wal, über den die ganze Welt berichtet. Und im Dorf gibt es zwar einen Lidl, aber die beiden Bäcker haben zugemacht mit den leckeren Teilchen. Es gibt auch keinen Kaffee mehr, in dem der Kaffee wirklich schmecken würde. Und es gibt keine gemütliche Kneipe mehr. Alles dicht. Und ohne Auto kommt man auf dem Land nach dem Einkauf kaum noch den Berg hoch bis zu seiner Villa. Obwohl das Haus natürlich mega ist, von einem tollen Architekten gemacht. Der Innenarchitektin hat es toll eingerichtet, man fühlt sich richtig wohl. Versprüht dann doch der Klang der eigenen Schritte morgens auf dem Marmorfußboden inzwischen so ein Gefühl von Einsamkeit. Und dann kommt auch noch nach dieser Hart-aber-fair-Sendung dieser böse Eindruck, dass man als Boomer Familien mit Kindern und Hund im Grunde genommen doch nur den Platz wegnimmt. Ja, außerdem kommen schon die ersten Leute, klopfen und fragen, ob man überhaupt noch lebt. Da kommt allmählich doch der Gedanke auf, bei dieser ganzen Boomer-Generation, ob es nicht in einer Stadt, in einer kleineren Wohnung, gemütlicher und lebenswerter und auch moralischer ist zu leben. In der Stadt nimmt man zwar den Singles dann den Wohnraum weg, aber man trifft mehr Boomer. Dumm ist nur, dass in der Regel der viele Wohnraum auf dem Land viel preiswerter ist als der kleine, wenige Wohnraum in der Stadt.
Das Bücherproblem, erklärt von einem Umzugsspezialisten.
Aber zurück zum Problem namens Bücher. Ich habe, weil ich umziehen muss, neulich mit einem Umzugsunternehmer gesprochen. Der erzählte mir, und das ist wirklich nicht erfunden, Originalton, Folgendes. Erstens sagte er, werde ich ständig von Leuten ihres Alters gefragt, ob ich nicht Kisten, ja ganze Keller voller Wein, guten Wein, geschenkt haben wolle. Herr Skobel, die Leute trinken nichts mehr. Das bringt mich zum zweiten, Herr Skobel. Was der Wein im Keller ist, das sind die Bücher im Rest des Hauses. Herr Skobel, Sie glauben das nicht, dass mir von Boomern wie Ihnen, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, ständig ganze Bibliotheken angeboten werden. Nicht nur angeboten, ich werde angefleht, diese Bücher zu nehmen, weil sie andernfalls im Müll landen würden. Was ja nicht weiter schlimm ist, aber den Menschen tut das eben weh. Die können sich schwer trennen, Erinnerung und so weiter. Sie kennen das, Herr Skobel. Aber, erzählte er mir dann, für ihn sei das eine durchaus gute Entwicklung, nicht nur wirtschaftlich wegen der ganzen Umzüge und so, denn er habe auf diese Weise eine eigene Bibliothek auf etwa 15.000 Exemplare aufstocken können. Meine Kinder sollen ja was lesen. 15.000 Bücher. Das ist so in etwa die Zahl, die ich inzwischen habe, genauer, die zu mir gekommen ist. Was, wenn es nach meiner Familie geht, bedeutet, dass ich etwa 14.950 Bücher zu viel habe, auf die ich problemlos verzichten könnte. Warum hänge ich da dran? Habe ich je eine Bibliothek aufbauen wollen? Klare Antwort, nein, habe ich nicht. Habe ich Bücher gesammelt? Nein, ich habe sie nicht gesammelt. Ich habe sie aber auch nicht abgeschafft in der Zeit. Warum habe ich dann so viele Bücher? Naja, weil eins zum anderen führt und das eine Buch die Spur zum nächsten legt. Naja, und dann kommt das nächste Buch. Und außerdem habe ich so viele Bücher, weil ich tatsächlich die meisten davon gelesen habe und für meine Arbeit gebraucht habe und dachte, naiv wie ich damals war, dass ich diesen sich von alleine vermehrenden Schatz des Wissens, der Erzählungen, der Gedichte, der Kunst brauchen und weitergeben könnte. Aber alles falsch, grundfalsch. Ich hätte damals schon, wirklich damals schon, auf Harald Schmidt hören sollen.
Es lohnt sich nicht, es lohnt sich nicht. Im Grunde braucht man ein Regal. Ja? Mehr Bücher bestehen überhaupt nicht den Test durch die Zeit. Du hebst natürlich alles auf.
Ich heb fast alles auf,
ja. Du möchtest eine Bibliothek aufbauen.
Ja, damit, ja klar, damit auch spätere Generationen etwas von diesen wunderbaren Büchern haben.
Vollkommener Quatsch. Nie geht ein Kind hin und holt sich ein Buch von den Eltern. Das sind immer diese Schriftstellerbücher. Ich weiß noch, als mein Vater mir sagte, jetzt bist du alt genug, um dir ein Buch ganz oben auf der Leiter zu holen. Auf Dauer hat das alles keinen Bestand. Das fliegt alles raus.
Die Bücherfrage führt also, zu Ende gedacht, zur Frage, was angesichts des Endes
überhaupt noch trägt. Was hält? Was lohnt sich? Liest man überhaupt noch, wenn man weiß, dass man sterben wird? Und was liest man dann? Und warum? Ist Bücherlesen also im Grunde nur was für junge Leute, weil die noch vital sind und glauben, ja, sie haben ja Zeit genug, um ihr Leben mit diesen komischen Büchern verdaddeln zu können? Antwort: Nein, eher nicht, denn junge Leute lesen zunehmend weniger Bücher. Und wenn Jugendliche heute lesen, dann überwiegend sogenannte New Adult Books, die inzwischen überwiegend von KIs geschrieben werden und den Verlagen zwar super Einkünfte bescheren, was nett ist, aber ansonsten eher klischeehaften Vampir-Romance-Fantasy-Geschichten ähneln, die dann so ein bisschen mit einer Portion Tinder und 50 Shades of Grey verrührt werden.
Allgemeine Bücher- und Leseaversion?
Keine Stadtbibliothek, keine Unibibliothek, niemand, wirklich niemand will ältere Bücher, egal was drinsteht. Und das, obwohl so ein Buch durchaus ja das Potenzial hat, eine entscheidende Lebensfrage zum Beispiel beantworten zu können. Ob in Form eines Romans, eines Gedichts oder auch mal in Form eines Sachbuchs. Aber auch Studierende, die ja noch lernen müssen, also sich bilden müssen und so weiter, lesen kaum noch. Das bestätigen mir all meine Kolleginnen und Kollegen an Hochschulen und Universitäten immer wieder, wenn ich sie danach frage. Und selbst wenn man die gegenwärtig 2.860.000 Studierenden bei uns in Deutschland beiseite lässt, bleiben noch etwa 53.000 Professorinnen und Professoren und rund 250.000 Männer und Frauen, die in der Lehre oder in der Forschung arbeiten. Die meisten davon haben Bücher. Nimmt man Angestellte und Verwaltung dazu, dann arbeiten insgesamt fast eine Dreiviertelmillion Menschen im Umfeld von Hochschulen und Universitäten. Man sollte meinen, das sei ein natürliches Umfeld für Bücher, die dort auf fruchtbaren Boden fallen. Irrtum. Niemand mag sie mehr. Die Folge: Bücher werden weggeschmissen. Das geschieht in drei Formen, die Harald Schmidt euch jetzt nochmal erklärt.
Bücher verbrennen, Sie wissen, in Deutschland schlimm belastet durch die Nazis, machen wir nicht. Aber Bücher wegwerfen, ja, ich werfe Bücher weg. Und zwar, bei mir gibt es drei Stufen des Bücherwegwerfens. Nach dem Lesen wegwerfen, ja, vor dem Lesen wegwerfen und das erwischte leider V.S. Naipaul, eingeschweißt wegwerfen.
Tagtäglich landen diese Bücher in Mülltonnen. Wobei der Büchermüll im Grunde ja getrennt werden müsste, obwohl es Folien ja gar nicht mehr gibt, wegen des Plastiks. Gute Entwicklung. An Details wie diesen sieht man, was sich seit Harald Schmidt alles verändert hat. Kein Plastik um die Bücher. Das hilft, sie einfacher wegschmeißen zu können, weil man das Plastik nicht eigens in der gelben Tonne entsorgen muss. Büchervernichtung, das gehört inzwischen bei uns zum Alltag. Sie geschieht jeden Tag in Wohnungen und Häusern jeder Art. In Zabelitz, unweit von Meißen, genauso wie am Starnberger See, in Morgenröte, Rautenkranz, genauso wie in Wien oder Zürich. Ein Mensch, der 30, 40 Jahre lang gelehrt, geforscht, geschrieben, gelesen, mit dem Gelesenen gelebt hat, muss seine Räume und damit sich selbst gegen Lebensende verkleinern. Die Kinder sind ausgezogen, der Partner möglicherweise gestorben, das Pflegeheim ruft, also Schluss mit diesem Vielbuch-Dasein. Im Ernst, geht tatsächlich viel verloren, wenn man Bücher wegschmeißt? Wird nicht nur gejammert? Ist das überhaupt ein ernstzunehmendes Problem? Fest steht, dass Bücher das Zentralmedium der Bonner Boomer-Generation waren. Trotz Radio und Fernsehen und dann kam ja auch noch Internet. Obwohl bis vor kurzem noch nicht klar war, ob sich das Internet wirklich in Deutschland so durchsetzen würde. All das ließ eine spezifische Kultur des Büchersammelns entstehen, zumal Bücher ja nicht wie Gegenstände wahrgenommen wurden, sondern in gewisser Weise tatsächlich, und da ist ja was dran, als Lebensmittel, nämlich Hilfsmittel, die ein primäres Speicher- und Denkwerkzeug waren und zudem Gesprächspartner in schlaflosen Nächten. Bücher waren das materielle Substrat geistiger Arbeit. Und die schlug sich auch in den Randnotizen und Anmerkungen in den Büchern selber nieder, die jetzt zusammen mit den Büchern natürlich weggeschmissen werden. Eine Philosophieprofessorin, die, sagen wir mal, so um 1975 ihre Habilitation abgeschlossen hat, hatte in den nächsten 30 bis 40 Jahren vermutlich zwischen 5.000 bis 10.000 Bücher gehortet, angesammelt,
Viele davon randvoll mit Marginalien, Unterstreichungen, eingeklebten Zetteln, ausgerissenen Zeitungsausschnitten, aus denen dann, wie bei dem Philosophen Ludwig Wittgenstein, wiederum neue Bücher entstanden. Aus Zetteln können neue Bücher entstehen. Aus Newtons Randnotizen in seinen Büchern wissen wir zum Beispiel heute, wie er zu bestimmten Erkenntnissen im Leben gelangte. In Büchern sind also nicht nur die Tinten- und Druck- oder Kaffeespuren enthalten, sondern ganze intellektuelle Biografien. Bücher dokumentieren, wann jemand was wie gelesen hat, wie er oder sie darauf reagiert hat, was sowas ausgelöst hat, welche Passagen als bedeutsam markiert wurden und welche mit einem Fragezeichen an dem Rand kommentiert wurden. All das landet jetzt im Container. Das Gefühl, das sich einstellt, ist, dass das, was gedacht, was mal geschätzt und festgehalten werden sollte, im Grunde nur ein Umweg war, eine Art Übergang, dessen finales Ziel die Mülltonne ist. Es klingt wie eine Parodie auf Sein und Zeit, denn mit den Seiten vergeht Zeit, Lebenszeit. Und auch wenn man selber noch nicht vollständig kompostiert ist, sondern sich lediglich auf dem Weg dahin befindet, muss man als Boomer rechtzeitig genug dafür sorgen, dass die Produkte des geistigen Stoffwechsels rechtzeitig nachhaltig und umweltschonend vernichtet und entsorgt werden. Und das hinterlässt so ein ungutes, vorzeitiges Gefühl des eigenen Unwerts angesichts der bevorstehenden finalen Vernichtung, auch des eigenen Denkens und Empfindens, was im Volksmund ja Tod genannt wird.
Warum Bibliotheken Nein sagen.
Dass gerade Bibliotheken Bücher seit Jahren bereits ablehnen, ist nur auf den ersten Blick ein kulturpolitischer Widerspruch. Denn alle öffentlichen Bibliotheken in Deutschland arbeiten mit zunehmend knappen Etats und enger werdender Stellfläche. Also haben sie minimal Bestandspflegekonzepte entwickelt, die auf Aktualität und Ausleihhäufigkeit setzen. Ein Buch, das länger nicht ausgeliehen wurde, fliegt raus. Kündigung. Platz ist teuer, Digitalisierung kostet, das Personal ist auch knapp. Also raus. Wissenschaftliche Bibliotheken haben ganz eigene Aufnahmekriterien und nehmen Schenkungen nur mit spitzen Fingern an, wenn sie eindeutig in den Bestandsschwerpunkt unserer Bibliothek passen und nicht unnütze Dubletten schaffen. Schulbibliotheken, also dort, wo man am ehesten von einer wirklich demokratisierenden Wirkung träumen könnte, Schulbibliotheken existieren in Deutschland im internationalen Vergleich erschreckend und wirklich erschreckend rudimentär. Die PISA-Studien haben das belegt, aber die entsprechenden Forderungen wurden politisch nie ernsthaft umgesetzt, was übrigens nicht nur mit Büchern und Bildung so ist, leider. Tatsache ist, dass die bei der Untersuchung erfolgreichsten Länder in der Regel über räumlich, inhaltlich und auch personell hervorragend ausgestattete Schulbibliotheken verfügen, die ihrerseits wiederum eingebunden sind in ein gut organisiertes Schulbibliothekssystem inklusive bedarfsgerechter Beratung. Nicht jede Bibliothek ist ja gleich ein lebendiger Club der toten Dichter, aber immerhin auf dem Weg dahin. Dass Leserinnen und Leser sich auch mit ihrem Bewusstsein analog und damit seriell von einem Anfang auf Seite 1 in Richtung auf ein Ende des jeweiligen Textes zu bewegen, erscheint total oldschool und altmodisch. Digitale Texte hingegen erwecken den Eindruck endloser, absatzloser Ozeane der Zeichen, sind aber unübersehbar in ihrer Endlosigkeit und bieten weder Orientierung noch erlauben sie eine richtige Übersicht. Außerdem sind sie erschlagend, weil das Scrollen nie ein Ende nimmt. Andererseits gibt es natürlich Nachteile des klassischen Buchs. Es gibt zum Beispiel keine Hyperlinks. Es gibt nicht die Möglichkeit, mit Suche die Wörter zu finden, nach denen man gerade sucht. Keine Algorithmen gibt es, die den nächsten Abschnitt vorschlagen. Man muss umblättern. Die Seiten machen das nicht automatisch. Ein Buch ist stur. Im Grunde genommen sind Bücher ja gedankenlos und vor allen Dingen auch batterielos. Aber und das wiederum zeigen neurowissenschaftliche Untersuchungen. Analoge Bücher erlauben im Unterschied zu digitalisierten Büchern eine deutlich bessere Orientierung. Das Lesen auf Papier aktiviert andere neuronale Prozesse als das Lesen auf Bildschirm. Marianne Wolf ist eine US-amerikanische Psychologin, Neurowissenschaftlerin und Hochschullehrerin, die unter anderem an der University of California in Los Angeles forscht und Direktorin des Centers for Dyslexia, Diverse Learners and Social Justice ist. Sie hat eindrücklich erforscht, wie das gedruckte Buch einen Lesemodus fördert, der tief, langsam, rekonstruierend, einfühlend ist, was sie Deep Reading nennt. Und auf diese Weise, vor allem bei Romanen, andere Möglichkeit, wie gesagt, der Einfühlung in andere fremde Lebenswirklichkeiten gibt und Empathie ermöglicht. Dieses tiefe Lesen, Deep Reading, ist nicht nur angenehmer, es ist auch kognitiv und emotional anspruchsvoller und produktiver. Denn es aktiviert empathische Prozesse, metakognitive Reflexion, also Reflexion auch über sich selber, und kreative Assoziationen auf eine Weise, die flüchtiges Bildschirmlesen kaum oder nur selten erzeugt. All das ist keine nostalgische Boomer-Klage über die gute alte Zeit, wo alles besser war, sondern eine empirisch gestützte Aussage über die Ökologie des Denkens und Lesens.
Noch zwei Thesen.
Fakt ist, Bücher werden tonnenweise weggeschmissen zurzeit. Zwei letzte Thesen dazu. Der erste Gedanke ist, dass es sich mit dem Wegschmeißen von Büchern so verhält wie mit dem Entsorgen der Vinylplatten, das Mitte der 80er Jahre mit der flächendeckenden Einführung der digitalen CD-Formate begann. Inzwischen gibt es nicht nur ein gigantisches Vinyl-Revival, gerade die großen Bands veröffentlichen längst wieder zuerst Vinylplatten. Es gibt auch ein echtes Comeback, das Musiker wie Neil Young mitpromotet haben, weil sie immer wieder darauf hingewiesen haben, wie viel besser die Qualität von Schallplatten im Vergleich zu CDs ist. Ich könnte dazu einiges sagen, aber verkneife mir das jetzt. Also, erste These, viele der Bücher, ich sage auf keinen Fall alle Bücher, aber viele Bücher, die jetzt gerade weggeschmissen werden und in der Tonne landen, wird man in 20 oder 30 Jahren zu suchen beginnen. Ich erlebe es heute schon ständig, dass Bücher im Handel einfach nicht mehr zugänglich sind. Vergriffen, out of print. Meine Prognose, es wird wieder einen Bücherboom geben, auch wenn ich als Boomer diesen Boom nicht mehr miterleben werde. Und hier ist These Nummer 2. Was derzeit geschieht, ist, dass sich analoge und digitale Formate immer mehr vermischen. Sie stehen in Wechselwirkung. Was konkret bedeutet, dass sich in unser bisheriges analoges Wissen, was sich ja in Büchern widerspiegelt, immer mehr synthetisch erzeugte Daten und Texte mischen. Dasselbe gilt übrigens auch für Musik oder Podcasts. Pro Tag werden auf Spotify etwa 100.000 neue Songs oder Podcasts hochgeladen, von denen geschätzte 40-45% tatsächlich bereits KI-generiert sind. Auch in der Wissenschaft mischen sich KI-generierte, also künstlich erzeugte, synthetische Inhalte mit realen Daten, was zunehmend dazu führt, sich wieder auf analoge, weil verlässlichere Quellen zu beziehen. Bücher ändern sich in der Regel nicht, jedenfalls nicht das, was drinsteht. Wenn ich beispielsweise aus Forschungszwecken Kant lesen will und mir dabei irgendeine Ausgabe aus dem Netz runterlade, habe ich keinerlei Garantie dafür, dass der Text, den ich dann lese, wirklich der ursprüngliche von Kant stammende Text ist. Das ist mit einer sogenannten historisch-kritischen Textausgabe in analoger Buchform anders. Sie ist verlässlich, weil sie vielfach geprüft und überarbeitet wurde und dann auch in einer nicht mehr veränderbaren Form gedruckt wurde. Und das ist meine zweite These. Um die Flut von Fakes und synthetischen Daten und Gedanken überhaupt erkennen und noch entsprechend einordnen zu können, brauchen wir analoge Bezugspunkte und müssen unsere analogen Orte des Rückzugs sogar ausbauen. Wir dürfen sie nicht vernichten. Nur das ermöglicht uns einen Überblick. Bücher, die als Medien eben gerade nicht interaktiv sind, können solche Orte sein. Ich sage nicht, sind die einzigen, aber es können solche Orte sein. Interaktiv werden sie ja erst, wenn wir uns über sie unterhalten. Aber dann bleiben die Bücher die Bücher. Das Paradoxe ist, dass gerade in einer Zeit, in der wir zunehmend analoge Anker brauchen, genau solche analogen Orientierungspunkte flächendeckend weggeschmissen und vernichtet werden. So wie irgendein beliebiger Abfall. Ist das klug? Ich selber bin klar für den Einsatz von KI-Systemen und glaube, dass wir in Deutschland derzeit einerseits viel zu vorsichtig und andererseits noch viel zu hoffnungsvoll mit KI-Systemen umgehen. Aber gerade weil wir zunehmend KI-Systeme einsetzen müssen, sollten wir auch wissen, dass wir analoge Anker brauchen. Und das sind für mich jedenfalls neben anderen Menschen und deren Gedanken vor allem Bücher. Und es widerstrebt mir daher fundamental, meine Bücher wegzuschmeißen, obwohl ich gerade sowohl deren steigenden Bedeutung erkenne, wie auch ihren steigenden Wert als zukünftige Retro-Artikel sehe. Frage: Wurde in den letzten Jahren zu viel produziert, zu viel Mist produziert? Gibt es eine Überproduktion? Klare Antwort: Ja.
Das meiste von Goethe ist sterbenslangweilig.
Ja, das stimmt. Aber
hey, Germanisten, nehmt mal den Finger aus dem Tee. Das Grandiose an Goethe, was die Zeit überdauern wird, ja, ist er als Person, sein Lebensstil, sein umfassendes Interesse für alle, seine großartige Statements zur Kanonade von Valmy, wo er beschreibt, wie der Regenbogen sich in der Pfütze spiegelt. Iphigenie von Tauris kann doch im Ernst keiner gut finden.
Ja, das ist furchtbar.
Da schnarchst du doch weg.
Ja, aber Faust ist großartig. Ja?
Warum? Das ist mal so eine Behauptung.
Nein, das liest
sich auch. Der erste Teil ist ganz okay, im zweiten Teil zieht sich's.
Ja, natürlich zieht sich's dann, aber wer liest denn den zweiten Teil?
Ich finde, wer Goethe zu weiten Teilen wegschmeißt, beweist Stil.
Wird sich das ändern, wenn weniger oder keine Bücher mehr gedruckt werden? Nein, im Gegenteil. Denn die Flut des Digitalen ist erst recht unaufhaltsam und wird viel leichter vermehrt und kopiert. Zudem entstehen mit jeder neuen Nutzung einer KI neue KIs, denn jede einzelne Suchabfrage schafft neue synthetische Daten. Und das sorgt für einen kontinuierlichen Anstieg der Flut. Übrigens gibt es erste Untersuchungen, die zeigen, dass ChatGPT dümmer geworden ist, weil sich synthetische Daten immer mehr mit analogen Daten vermischen. Das Netz füllt sich zunehmend mit Texten, die von KI-Systemen erzeugt wurden. Wenn die nächste Generation von Sprachmodellen auf diesen Daten trainiert wird, trainiert sie auf einer partiell selbst erzeugten, erfundenen Wirklichkeit. Ein Phänomen, das in der Fachliteratur Model Collapse oder Synthetic Data Pollution genannt wurde. Verschmutzung von Daten durch synthetische Herstellung. Die Konsequenz ist ebenso tückisch, wie sie stillschweigend einfach geschieht. Das, was als Text im Netz kursiert, verliert schrittweise seinen Bezug zur gelebten, körperlichen, historisch situierten Erfahrung. KI-Texte sind immer statistisch plausibel, aber sie entstammen keiner Begegnung mehr mit der Wirklichkeit. Sie haben niemanden erschüttert, sie haben keine Zweifel erzeugt, keine schlaflose Nacht verursacht. Sie sind in einem tiefen Sinne resonanzleer. Wir hingegen sind und bleiben analoge Wesen, die über Jahrhunderttausende gelernt haben, in analogen Umgebungen zu leben und gut zu leben. Das bedeutet nicht, KI-Systeme zu stoppen, was ohnehin nicht mehr möglich wäre. Es bedeutet lediglich, mit unserem analogen Erbe nicht völlig blind umzugehen und es einfach in die Mülltonne zu hauen. Es ist im Interesse aller, das, was wir haben, gemeinsam weiter zu nutzen. Und das bedeutet eben auch, statt Vernichtung neue Formen des Teilens und der gemeinsamen Nutzung, zum Beispiel von Büchern, zu erfinden. So, und wie ich das jetzt löse, ganz ehrlich, ich fürchte, niemand will die Bücher haben. Und dann müssen viele meiner guten Freunde und Freundinnen auf dem Müll landen. Und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieses Projekt von der gemeinnützigen Stiftung AVE, dem Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit und Engagement. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.